Wohin gehst du von deinem Thron, der hocherhabene Gottessohn? Nimmst deine Krone und legst sie ab, auch dein Gewand, und kommst herab. Aus seiner Herrlichkeit und seiner Erhabenheit oben im Himmel, aus seinem Glanz und seiner Majestät, kommt Gott zu uns herab. Und es geschieht etwas Unglaubliches. Er wird in Windeln gewickelt und in eine Krippe gelegt. Er wird ein Baby. Was kann ein Baby? So gut wie nichts außer schreien. Das kann es gut. Aber es muss gefüttert werden, es muss gewickelt werden, es muss angezogen werden, hingelegt werden, herumgetragen werden, es darf herumgereicht werden. Jesus wurde so klein und so abhängig. Hätte Gott das nicht anders haben können? Hätte Jesus nicht irgendwo in Israel oder in Jerusalem oder in Nazareth, was heißt oder, Jerusalem und Nazareth sind ja in Israel, hätte er Jesus da nicht als Erwachsenen erscheinen lassen können, wie einen Engel? Als Menschen? Irgendwo? Er hätte ja doch dann auch für uns sterben können, für unsere Schuld. Er hätte auch dann auferstehen können. Er hätte auch dann in den Himmel fahren können zu unserer Rechtfertigung und uns dort vor dem Vater vertreten können. Das wäre alles möglich gewesen. Aber nein, Gott wollte für Jesus, seinen einzigartigen, eingeborenen Sohn, das volle Programm des Menschseins. Ganz Mensch von vorne an, geboren von einem Menschen. Das ist ungeheuerlich. Gott ist der, der alles macht. Er hat alles erschaffen. Er ist die Quelle allen Seins. Von ihm sind alle Dinge. Und er lässt sich gebären von einem Menschen, von einer Frau und lässt sich in Windeln wickeln und in eine Krippe legen. Er macht das, weil er uns schier unendlich liebt. Er will die volle Identifikation mit uns Menschen. Wie ich eben sagte, das volle Programm. Er will die volle Identifikation mit uns Menschen, weil er uns am Anfang nach seinem Bild geschaffen hat. Wir haben das eben in einem Lied gesungen. Und dieses Bild ist ziemlich verzerrt, fast bis zur Unkenntlichkeit durch unsere Sünde. Jesus ist gekommen, damit dieses Bild wiederhergestellt werden kann. Damit die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt werden kann. In diesem Kind, was dort in der Krippe liegt und in Windeln gewickelt ist, wird eine Eigenschaft Gottes ganz deutlich. Eine entscheidende Eigenschaft, ein entscheidender Wesenszug Gottes, nämlich, dass Gott zu uns herabkommt. Er lässt sich herab. Er ist ein sich herablassender Gott, ein herabkommender Gott. Wäre das nicht passiert, dann hätten wir kein Evangelium. Wir würden es nicht verstehen. Wir würden seinen Heilsplan nicht kennen. Wir würden sein Wort nicht verstehen. Diese Wesensart Gottes, dass er ein sich Herablassender ist, die können wir durch die ganze Bibel hindurch verfolgen. Ich zeige euch das mal an drei Beispielen, zwei aus dem Alten Testament, eine aus dem Neuen Testament. Abraham betet für Sodom, das ist das erste Beispiel. Abraham betet für diese Stadt, die völlig verrucht ist, die in einer bösartigen Dekadenz lebt, einem völligen ethischen Verfall, und Abraham betet für diese Stadt. Warum? Weil er denkt, da könnten ja Gläubige sein, da könnten Gottesfürchtige sein, da könnten Gerechte sein. Und dann sagt er zu Gott, vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du die wegraffen und den Ort nicht verschonen um der 50 Gerechten willen? Gott, willst du die auch mit wegraffen? Und dann beginnt ein Gespräch zwischen Gott und Abraham, das ist wie auf dem Basar, wo Abraham Gott runterhandelt auf 10 Gerechte. 50, dann 40, dann 30, dann 20, 10 Gerechte. Gott, wenn dann nur 10 Gerechte in der Stadt sind, und Abraham ist sich sehr bewusst seiner Dreistigkeit und äußert das auch Gott gegenüber, wenn dann nur 10 sind, willst du dann die Stadt wegraffen? Und Gott lässt sich ein auf Abraham und sagt, nein, dann will ich die Stadt verschonen. Gott lässt sich auf Abraham ein, obwohl er ganz genau weiß, da ist kein einziger Gerechter in der Stadt. Er kommt herab auf die Ebene, auf Augenhöhe mit Abraham. Zweites Beispiel, Mose. Nee. Ja. Das stand schon da, gut. Zweites Beispiel, Mose. Mose tritt für sein Volk ein, für das Volk Israel. Und das Volk Israel hat mal wieder, ja, gesündigt, hat sich abgewandt von ihrem Gott, Götzendienst getrieben, hat ihrem Gott den Rücken gekehrt, und dann spricht Gott zu Mose. Ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Das ist ungeheuerlich. Gott spricht zu Mose, lass mich nun. Das hört sich so an, als wollte Mose Gott um Erlaubnis fragen. Und tatsächlich in diesem Gespräch, das Mose mit Abraham führt, lässt sich Gott, mit Mose führt, lässt sich Gott zu Mose herab. Er lässt sich ein auf dieses Gespräch. Und wenn ihr die Stelle weiterlest, zu Hause, 2. Mose 32, dann werdet ihr feststellen, Mose gelingt es, Gott zu besänftigen. Wie geheimnisvoll ist das, Gott begibt sich mit den Menschen auf Augenhöhe. Er begibt sich auf ihr Niveau. Er kommt herab, er lässt sich ein. Man kann ihn bestürmen. Man kann ihm lästig werden. Bei alledem verliert Gott nie seine Souveränität. Ein drittes Beispiel. Aus dem Neuen Testament, Jesus spricht mit einer Frau, mit einer kanaanitischen Frau, einer Heidin. Die Heidin bittet ihn, dass Jesus ihre von Besessenheit getroffene Tochter heilt. Und dann ist Jesus zuerst ganz brüsk und sagt ihr: Ich bin nicht für euch gekommen. Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gekommen. Mit anderen Worten, was sprichst du mich an, du Kanaaniterin? Und dann sagt Jesus, wie ihr da seht, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Er vergleicht also die Kanaaniterin mit einem Hund. Aber die Kanaaniterin lässt nicht locker und spricht zu ihm: Ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Brotkrümeln, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Und Jesus lässt sich scheinbar erweichen und lobt dann den großen Glauben dieser Frau und heilt ihre Tochter. Er lässt sich ein auf diese kanaanäische Frau. Er lässt sich ein. Er kommt herab. Er lässt sich herab, kommt mit ihr auf Augenhöhe. Dabei ist es wichtig, wie ich eben auch schon sagte, Gott verliert nie seine Souveränität. Er ist nicht irgendeinem Kommunikationsprozess hilflos ausgesetzt. Gott wollte das alles von Anfang an, vor Grundlegung der Welt. Er wollte, dass Abraham für Sodom eintritt. Er wollte, dass er für das, ja, dass er dafür bittet, dass Böse gerettet werden. Er wollte, dass Mose für sein Volk eintritt, damit er sich erbarmen könne. Er wollte, dass diese Kanaaniterin zu ihm kommt und bittet. Er wollte dieser Heidin Gutes tun. Das war alles im Plan Gottes von Anfang an. Er war nicht irgendeinem menschlichen Kommunikationsprozess ausgesetzt. Aber er hat sich in dem ganzen Heilsgeschehen, in diesem ganzen Erlösungsgeschehen und Heilgeschehen zu den Menschen herabgebeugt. Ist einer von ihnen geworden. Hätte er nicht mit uns in unserer Sprache gesprochen, dann würden wir nicht wissen, was Gott für uns parat, was Gott für uns bereithält mit dem Evangelium, was Gott für uns im Himmel bereithält. Wir würden es nicht kennen. Wir würden einfach in unserer Verderbtheit weiterlaufen, in unserer Verirrung weiterlaufen, aber er hat mit uns gesprochen. Liebe Leute, wenn man mit einer Ameise kommunizieren will, dann muss man eine Ameise werden. Ja, sonst geht das nicht. Ja. Die Herablassung Gottes gewinnt ihren absoluten, kommt zu ihrem absoluten Höhepunkt oder besser gesagt zu dem zweigipfligen Höhepunkt. Der eine Gipfel ist, er wird Mensch. Bis jetzt ist Gott den Menschen nur als Gott begegnet. Bis in die Zeiten, bis zur Zeit Jesu, ist Gott Menschen nur als Gott begegnet. Oder als, oder durch einen Engel, oder durch den Engel des Herrn. Jetzt begegnet Gott dem Menschen in menschlicher Gestalt. In Windeln gewickelt, in eine Krippe gelegt, herabgekommen in die Tiefe. Der zweite Gipfel ist die Kreuzigung. Auch da hat sich Gott herabgelassen, nämlich dass er sich von ungerechten Menschen verurteilen lässt. Er, der ohne Sünde war, der nichts gemacht hat, wie Sephora Nelson in dem Lied sang, unterwirft sich dem Gericht ungerechter Menschen, lässt sich ans Kreuz nageln, damit er für unsere Schuld büßen kann. Ein zweifacher Gipfel der Herablassung Gottes. Gott lässt sich zu uns herab, das entspricht seinem Wesen, das entspricht seinem Geist, aber unserem Geist entspricht es nicht. Überhaupt nicht. Irgendwo und irgendwie, wenn wir uns genau prüfen, sitzen wir alle auf einem hohen Ross. Doch der Herr hat Erlösung für uns parat. Na, jetzt funktioniert er nicht. Doch, aber zu weit. Gut, ich lasse es. Ja, danke schön. Er hat Erlösung für uns parat. Gott wurde arm, um uns reich zu machen. Er wurde niedrig, um uns zu erhöhen. Er wurde abhängig, um uns frei zu machen. Ja? Er wurde arm, um uns reich zu machen. Er wurde niedrig, um uns zu erhöhen. Er wurde abhängig, um uns frei zu machen. Jesus kam in Armut herab, er wurde nicht in einem Königspalast geboren. Er wurde nicht in einer aristokratischen Familie geboren, er wurde nicht als Sohn eines Bill Gates geboren. Nein, er kam nicht in die Höhen der Menschheit herab, er kam in die Niederungen der Menschheit herab. Er wurde arm, materiell und sozial arm, damit wir reich würden, aber nicht hier. Hier geht es nicht um materiellen Reichtum. Den kann Gott auch schenken, diesen Segen kann er auch schenken. Aber hier geht es um geistlichen Reichtum. Und Paulus beschreibt das sehr gut, worin dieser geistliche Reichtum besteht. Er sagt in 2. Korinther 8, 9, aber wie ihr in allem reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis, in allem Eifer, sowie in der Liebe. Wir sind reich im Glauben. Reich, weil wir sein Wort haben, weil wir die Bibel haben. Reich, weil wir ihn erkennen dürfen und seinen Heilsweg. Reich, weil er uns seine Liebe geschenkt hat. Das ist der Reichtum, den er uns schenkt. Und wie wir das erweitern können, wir sind reich, wenn wir uns herablassen können zu anderen Menschen, wenn wir demütig sein können. Sind wir reich? Kommt dieser Reichtum der Kinder Gottes? Worin liegt der begründet? Was ist die Quelle dieses Reichtums, dass wir glauben können, Gott erkennen können und so weiter? Was ist die Quelle? Im Epheser 3 lesen wir, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Er ist Teil unseres Innenlebens. Und dann heißt es in Römer 8, dass wenn Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt, dann wohnt auch der Geist Christi in uns. Und wenn der Geist Christi in uns wohnt, dann wohnt Gottes Geist in uns. Und wenn wir dann weiterlesen, 2. Korinther 3, 17, dann erfahren wir da, dass dieser Geist Gottes uns frei macht. Weil wir nicht frei sind. Wir sind ganz hochgradig abhängig. Wir sind ausgeliefert. Wir sind absolut ausgeliefert unserem Ego. Unseren Egoismen sind wir ausgeliefert. Wir sind unserem Stolz ausgeliefert. Wir sind unserem Ärger ausgeliefert. Unserer Wut sind wir ausgeliefert. Unserem Ungehaltensein sind wir ausgeliefert. Unserer Unversöhnlichkeit. Unseren hohen Rössern, auf denen wir sitzen. Unserer Unfähigkeit, uns herabzulassen. All diesen Dingen sind wir ausgeliefert. Der Mensch ist nicht ganz hilflos. So ist das nicht gemeint. Er kann sich ja disziplinieren und er kann ja vielleicht versuchen, sich dagegen zu stemmen, aber was er nicht kann, er kann sein Herz nicht ändern. Alle diese Dinge sind in seinem Herzen eingraviert. Sie gehören zu seinem Selbst, zu seiner Natur. Sie sind wie ein Webfehler. Die kriegt man nicht weg. Doch Jesus kommt. Er macht uns frei, denn er ist das Licht, das in unsere Dunkelheit kommt, in unsere dunklen Herzen, in unsere Finsternis. Da kommt Jesus als ein Licht hinein. Und wir wissen aus der Physik, Dunkelheit kann Licht nicht ausknipsen. Dunkelheit kann Licht nicht dunkel machen. Es ist umgekehrt. Licht leuchtet in der Finsternis. Jesus gibt uns etwas Neues in unser Herz, dass wir nicht mehr ausgeliefert sind diesen Egoismen, unserer Unfähigkeit, uns herabzulassen. Er gibt uns etwas Neues in unsere Herzen. Das ist der Heilige Geist. Das ist sein Geist. Das ist Jesus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Komme ich an dieses Licht? Wie komme ich an diesen Reichtum? Ich sagte eben, Jesus hat sich vollkommen abhängig gemacht von Menschen aus Liebe, um uns zu retten. Nun können wir uns ganz mit Haut und Haar von Jesus abhängig machen, wenn wir ihm vertrauen und an ihn glauben. Wir können uns selbst ganz seiner Gnade überlassen und in unserer völligen Abhängigkeit von Jesus, die können wir jeden Tag erneuern, die können wir jeden Tag neu aussprechen, gewinnen wir die höchstmögliche Freiheit. Ja, das sage ich nochmal. In unserer vollständigen Abhängigkeit von der Gnade Jesu gewinnen wir die höchstmögliche Freiheit. Nämlich die Freiheit gegen die den Dingen, denen wir ausgesetzt waren als normale Menschen, nicht mehr ausgeliefert zu sein. Wir können dann, wir dürfen dann herabkommen zu unserem Nächsten, uns auf ihn einlassen, ihn beachten, ihn achten, ihn höher achten. Wir dürfen auch noch einen Schritt weiter gehen. Wir dürfen herabkommen zu den Armen, zu den Kranken. Wir dürfen herabkommen zu denen, die ganz unten auf der Gesellschaftsleiter sind. Wir dürfen uns zu ihnen herabbegeben. Diese Freiheit schenkt Jesus, wenn immer wir uns ganz von seiner Gnade abhängig machen. Und wenn wir das tun, dann kann richtig Weihnachten werden. Dann wird es nämlich in uns Weihnachten. Und dann ist es eigentlich egal, was drumherum passiert. Ob da Lichtlein leuchten und Tannenzweige sind oder ob es wirklich tobt. Dann darf es in uns Weihnachten werden. Und für alle die, denen gegenüber wir uns herablassen. Das Kind in der Krippe ist herabgekommen, in Windeln gewickelt. Aber in diesem kleinen Kind wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Amen.